Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller Michael Bergmann. Gastgeberin ist Tanja Küchle. Michael Bergmann, über das Filmemachen reden wir noch in dieser Stunde. Jetzt interessiert mich erst einmal Ihr Roman. Er spielt in Frankfurt und handelt vom deutsch-jüdischen Leben nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist Ihr erster Roman und ein spätes Debüt. Michael Bergmann, eine Frage vorweg. Sind Sie auch ein Michiganer?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen Michige sein, um sich aufzumachen, so eine Geschichte in der heutigen Zeit zu schreiben.
Es ist die Geschichte der jüdischen Heimkehrer in Frankfurt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die wollen wir in dieser Stunde unter anderem gemeinsam ausloten. Und wir fangen am besten mit dem geheimnisvollen Titel Ihres Romans an, Herr Bergmann. Die Teilacher. Was heißt das denn?
Teilacher ist ein jiddischer Begriff und bedeutet so viel wie Handlungsreisender, eigentlich ein Euphemismus für Schnorrer, Leute, die von Haus zu Haus, von Tür zu Tür gehen und versuchen, ihre Waren zu verkaufen. Das kommt eigentlich aus einem Berliner Jargonbegriff, der heißt Teilachen, ein Verb, was so viel heißt wie die Kurve kratzen, abhauen.
Aber Sie haben nicht die Kurve gekratzt, sondern zuerst versucht, Wäschepakete an die Kunden zu bringen. Was war das genau, was Sie da verkauft haben?
Das waren, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja sehr viel kaputt gegangen und das waren sogenannte Aussteuerpakete, nicht? Wo eben so eine Grundausrüstung da war für Haushalte, für Jungverheiratete mit Bettwäsche, mit Tischwäsche, mit Servietten, mit Handtüchern, so was man eben alles braucht und was man eigentlich immer mottensicher dann in Omas Truhe verstaut hat.
Aber da waren nicht alle gleich überzeugt davon, dass sie das brauchen, oder?
Nein, also es ging ja damals mehr ums Überleben. Wir sind jetzt so in dem Jahr 1945, 46. Da ging es natürlich um andere Dinge, um sich ernähren müssen, um nicht zu verhungern und ein Dach über dem Kopf zu haben. Also es war eine denkbar schwere Zeit natürlich.
Und wer hat da vor allem verkauft? Was waren das für Leute? Waren das früher Rechtsanwälte? Waren das Bankiers? Wer ist da von Tür zu Tür gegangen mit der Wäsche?
Naja, es waren schon Leute, die das früher auch gemacht haben, nicht? Also das waren jüdische Handelsvertreter in der Hauptsache, die aus diesem Milieu kamen, die, wie in meinem Fall, eben vor dem Krieg schon im Wäschehandel gearbeitet haben. Es war ja früher üblich, dass Leute über die Dörfer fuhren. Es gab ja eben noch keine Versandhäuser in diesem Sinne, die über die Dörfer fuhren. Und die Leute abgeklappert haben und eben alles verkauft haben, auch Krawatten und Kurzwaren und was es eben so gab.
Ich finde diese Wäscheverkäufe, die Sie in Ihrem Roman schildern, wunderbar. Also sie sind so amüsant wie hintersinnig. Und ich möchte Sie da gerne eine Anekdote, die haben wir natürlich vorher besprochen, aus Ihrem Buch vorlesen lassen. Das ist ein Gespann aus zwei Handelsvertretern jetzt an dieser Stelle. Die stehen an einem Gartentor in Oberursel und ja, versuchen ein Wäschepaket, ein sogenanntes Päckel, loszuwerden an eine Frau. Aber so einfach scheint das da auch nicht zu sein. Die lassen sich aber einiges einfallen. Bitte.
Ja, die Frau verstand gar nichts. Verständig, so heißt der eine Teilacher, rieb sich die Hände. Und mit wem habe ich die Ehre? Ah, ich bin die Frau Hendrich, sagte die Frau unsicher. Aber wie gesagt, mir kaufe ja nichts, gell, wirklich nicht, wir haben ja alles. Verständig nahm den Einwand gar nicht zur Kenntnis. Wissen Sie, der Kollege übernimmt in Kürze hier mein Gebiet und ich will ihm ein paar Leute aus der Gegend vorstellen. Kommen Sie, Herr Doktor, das ist also die Frau Hendrich. Krautberg kam scheu heran und gab der Frau die Hand. Tag, Herr Doktor, sind Sie Arzt? Krautberg nickte. Er ist Jude, gell? Verständig sah sie verschwörig an. Tja, ihnen kann man nichts vormachen. Also man kann ja über die Juden sagen, was man will, aber es sind die besten Ärzte. Kannte sie zufällig den Dr. Morgenstern aus der Bahnhofstraße? Fragte sie Krautberg. Nein, erwiderte der Knapp, ich komme aus dem Sudetengau. Ach, wie gibt's denn sowas? Ich dachte, immer die Juden kennen sich all untereinander. Verständig bemerkte Bissig, das könnte gut sein bei den wenigen, die es noch gibt. Die Frau schaute nachdenklich und murmelte, »Ei, wo die wohl hin sind, die Morgensterns?« Verständigs Auge wurde ein schmaler Schlitz. »Vielleicht sind sie durch den Schornstein einfach so weg. Puff, was glauben Sie denn, Frau Hendrich?«
Vielen Dank, Michael Bergmann. Wir haben gerade einen Ausschnitt gehört aus Ihrem Roman »Die Teilacher«, so nannten sich die jüdischen Handelsvertreter im Nachkriegsfrankfurt. Ja, Sie nehmen da eine Menge Klischees aufs Korn. Einerseits haben wir die nichtsahnenden, aber gutmeinenden Deutschen mit dem gehäkelten Tropfenfänger an der Kaffeekanne. Andererseits der gerissene, geschäftstüchtige Jude, natürlich mit der prototypischen krummen Nase, jetzt im Falle von Krautberg. Ich merke gerade, dass das auch bei mir, oder das ging mir auch beim Lesen so, ein bisschen unwohl wird. Darf man das machen, habe ich mich gefragt. Dass also die Juden gute Geschäftsleute waren, genau das wurde ihnen ja auch von den Nationalsozialisten vorgeworfen.
Ja, also es gab viele Lesungen, die ich in den letzten Monaten hatte, wo das auch immer nach den Lesungen Diskussionsthema war. Besonders von jüdischer Seite kam ab und zu mal der Einwand, also sie bedienen da Klischees und sie zeigen die Juden da in keinem sehr positiven Licht. Das denke ich überhaupt nicht. Also wir haben eine Zeit nach dem Krieg, man musste sich irgendwie durchbeißen. Und sie dürfen wir auch nicht vergessen, wo die meisten herkamen. Die meisten kamen ja aus Lagern und die meisten hatten sehr viel mitgemacht. Und ich glaube, der Anspruch der Deutschen, dass gerade wenn man aus dem Lager kommt, man besonders moralisch geläutert wäre, der ist natürlich grundfalsch. Also die Leute haben natürlich im Lager überleben gelernt und hatten eigentlich wenig Skrupel, weiter ihr Überleben zu sichern.
Welche Rolle hat da Schuld und Sühne gespielt?
Naja, also das hat natürlich eine wesentliche Rolle gespielt. Sie müssen sich vorstellen, viele Leute hatten natürlich ihre gesamte Familie verloren und hatten eigentlich nur ein Ziel, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen. Wir dürfen auch in dem Zusammenhang nicht vergessen, dass speziell Frankfurt ja zur amerikanischen Besatzungszone gehörte und die Amerikaner Lizenzen vergaben für Geschäfte, nicht? Also so ist zum Beispiel die Frankfurter Rundschau und die Frankfurter FAZ eine jüdische Gründung nach dem Krieg. Denn die Ersten, die Lizenzen bekamen, durften ja nachweislich keine Nazis sein. Und die Juden waren nun nachweislich keine Nazis, hatten also, sagen wir mal, einen kommerziellen Vorsprung. Aber es gab auch Lizenzen für Bars, es gab Lizenzen für Bordelle und es gab eben auch Lizenzen für Wäschehandel.
Sie sagen, die jüdischen Vertriebenen hatten in Frankfurt bzw. in der amerikanischen Besatzungszone einen kommerziellen Vorteil. Mhm. Aber diese Menschen hatten ja auch einen unglaublichen Überlebenswillen, meine ich. Welchen Menschen begegnen wir da in Ihrem Roman?
Wir begegnen einer Handvoll Menschen, die ja unterschiedliche Hintergründe haben, sowohl soziale als auch was ihre Erlebnisse im Krieg angeht. Also wir haben eigentlich einen bunten Strauß, wenn man so sagen kann, von Leuten, die zum Teil aus Lagern kamen, zum Teil in Fernost, in China zum Beispiel überwinterten. David Beermann, die Hauptfigur dieses Buches, war in der französischen Legion, wo es interessanterweise eine jüdische Brigade gab. Diese Leute kommen zusammen und sie kommen eigentlich nur mit dem Ziel zusammen, möglich in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen und dann nicht in Deutschland zu bleiben. Aber das hat sich dann ja doch geändert.
Das hat sich in der Tat geändert. Warum und wie, das erfahren wir gleich nach der ersten Musik, die Sie sich für unser Gespräch gewünscht haben. Es ist ein Stück, das für den Lebemenschen David Beermann in Ihrem Roman sehr wichtig war.
Ja.
Warum ist es für Sie so wichtig?
Ja, also David war ein großer Musikliebhaber und hatte eine umfangreiche Plattensammlung. Also David ist natürlich hier in dem Buch ein bisschen eine Kunstfigur. Alle Figuren in dem Buch bestehen aus verschiedenen Charakteren. Aber David Beermann, der in Wirklichkeit David Bergmann hieß und mein Onkel war, ist die authentischste von allen Figuren. Und deswegen konnte ich ihn auch am sichersten beschreiben. Und er hatte, wie gesagt, eine große Musiksammlung, liebte sehr Jazz und liebte vor allen Dingen George Gershwin. Und ich bin eigentlich als kleines Kind schon mit dem Konzert in F groß geworden. Und natürlich auch mit der Rhapsody in Blue. Und das war sein absolutes Lieblingsstück, was er übrigens auch ganz gut auf dem Klavier spielen konnte.
Und die hören wir jetzt, die Rhapsody in Blue von George Gershwin.
Thank you.
Wir hörten die Rhapsody in Blue von George Gershwin. Nicht in voller Länge, aber einen Eindruck haben wir bekommen. Für den sorgte Leonard Bernstein am Piano und das Los Angeles Philharmonic Orchestra. Gewünscht hat sich diesen Titel mein heutiger Doppelkopfgast hier in HR2 Kultur, der Schriftsteller und Filmemacher Michael Bergmann. Gastgeberin ist Tanja Küchle. Michael Bergmann, Sie haben einen wunderbaren Familienroman geschrieben, in dem geht es um jüdische Kaufleute, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt niedergelassen und ja durchgeschlagen haben. Geholfen haben ihnen dabei viel Witz und Chuspe. Und mir scheint, es war auch ein Weg, um mit den erlebten Schrecken des Krieges und der Shoah umgehen zu können. Mhm. Welche Rolle spielt Humor im Jüdischen?
Es spielt eine wesentliche Rolle. Ich glaube, das ist sogar ein Überlebenselixier, nicht? Also es kommt dann der Zeitpunkt, wo man einfach sagt, also viele Dinge sind nur mit Humor zu ertragen. In Wilna am Jiddischen Theater gab es mal ein Plakat in den 20er Jahren für ein Stück, das hieß A Jiddisch Leben, also ein jüdisches Leben. Und da stand drunter A Tragödie mit Musik und Tanz. Ja. Und das sagt eigentlich alles. Das ist eigentlich auf den Punkt gebracht, jüdisches Leben.
Unterscheidet sich da die jüdische Mentalität vielleicht auch von einer katholischen oder protestantischen?
Ja, also ich glaube schon, dass das jüdische Leben lustvoller ist. Ja?
Es gibt weniger Verbote?
Ach, es gibt eigentlich einige Verbote, aber es gibt vor allen Dingen ganz viele Kommentare zu den Verboten, wie man sie umgehen kann, ohne zu sündigen. Und das ist ja schon wieder sehr komisch.
Welche Rolle spielt denn in Ihrem Leben, also im Roman finden wir sehr viele jiddische Begriffe, welche Rolle spielt für Sie das Jiddische? Was finden Sie daran so spannend?
Also ich bin mit dieser Sprache groß geworden. Meine Mutter, die aus einer deutsch-jüdischen Familie kommt, hat es im Lager mühsam gelernt. Sie wäre sonst eine Außenseiterin gewesen bei den vielen jiddisch sprechenden Frauen. Und mein Vater ist mit Jiddisch groß geworden. Er kommt aus einem kleinen Städtel in Galizien und hat eigentlich mit meinem Onkel David immer Jiddisch gesprochen. Und als sie dann merkten, dass ich das verstehe, haben sie dann Polnisch gesprochen oder Russisch miteinander gesprochen. Ich habe diese Klangfarbe natürlich immer im Ohr gehabt. Für mich war das ganz normal, das Jiddische.
Sie haben eben das Städtel erwähnt und die Herkunft Ihrer Eltern. Das trifft auch auf Onkel David zu, also David Bermann, die Figur im Roman. Und es gibt noch mehr Überschneidungen. Wir finden ja sehr viel Biografisches im Roman. Das hatten Sie vorhin schon angedeutet. Und jetzt interessiert mich doch sehr, inwiefern sich da noch Parallelen ziehen lassen. Sie hatten auch, glaube ich, ein Wäschegeschäft hier in Frankfurt.
Ja, also das ist richtig. Natürlich, also gerade Erstlingswerke zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr autobiografisch sind. Und in meinem Fall ist das so. Die Familie meines Vaters, seine Brüder und seine Schwester, die sind in den 20er Jahren nach Frankfurt gekommen und haben dort sehr erfolgreich ein Wäschekaufhaus, kann man sagen, aufgemacht in der Goethestraße. Und die mussten das 1933 dann aufgeben oder haben es dann auch auf Druck aufgegeben und sind dann nach Paris gegangen. Und natürlich finden sich diese Geschichten, diese Familiengeschichten in diesem Roman wieder. Wie ich vorhin schon sagte, setzen sich manche Figuren aus verschiedenen Schicksalen zusammen, aber Schicksal der Menschen ist eben das Glück der Autoren.
Weil sie darüber schreiben können.
Absolut, ja, genau.
Ja. Genau. Sie haben auch in Frankfurt gewohnt, sind hier aufgewachsen, sind mit 4 Jahren hierher gekommen mit ihren Eltern. Mhm. Geboren sind sie allerdings, und das hat mich persönlich sehr berührt, als ich das gelesen habe, 1945 in der Schweiz, in einem Internierungslager bei Basel, sind sie zur Welt gekommen. Mhm. Jetzt ist das einerseits schlicht ein Geburtsort, könnte man sagen. Mhm. Andererseits aber hat das, finde ich, auch sehr viel Symbolkraft. Das ist so wie neues Leben entgegenzusetzen. Also neues Leben entsteht in so einer tödlichen Umgebung. Mhm. Waren Sie für Ihre Eltern eine Art Hoffnungsträger?
Ganz bestimmt war ich das. Mein Vater war wesentlich älter als meine Mutter, also 25 Jahre älter als meine Mutter. Mein Vater hatte schon eine Ehe hinter sich. Die kannten sich ganz flüchtig aus Paris und hatten sich zufällig dann 1943 in der Schweiz, nachdem sie beide unabhängig voneinander in die Schweiz geflohen waren und auch noch das Glück hatten, dass das Boot noch nicht voll war und in der Schweiz auch aufgenommen wurden. Das muss man einfach sagen. Also bei allen Qualen, die es gab und allem Leid, das man hatte, man konnte wenigstens überleben. Wie ich gezeugt wurde, weiß ich gar nicht, denn mein Vater war in einem Arbeitslager für Männer und meine Mutter war in einem Internierungslager für Frauen. Aber es muss ja doch irgendwie 1944 irgendwie geklappt haben, so dass ich da also auf die Welt kam 1945. Und das stimmt, ich war bestimmt für die ein Symbol der Hoffnung, ohne Frage, nicht?
Wie haben die Sie das spüren lassen?
Also natürlich, ich wurde overprotected, ja. Ich war das Opfer einer Mutter, die also hingebungsvoll mich sehr sorgfältig versuchte großzuziehen und die immer auf mich achtete, dass ich warm angezogen war und so. Und ich war der Kronprinz, nicht? Es gab ja keine Geschwister und ich war der Pfeil, den man in die Zukunft abschoss.
Sie sind mit Ihren Eltern dann hier in Frankfurt quasi gelandet. Mhm. Unter Teilachern in einer Händlerfamilie groß geworden. Aber da bleiben wollten Sie eigentlich auch nicht, die Familie, oder?
Nein, also meine Mutter, wir lebten zu dieser Zeit in Paris. Ich kam ja erst mit 4 Jahren aus Paris hier nach Frankfurt. Und meine Mutter hatte überhaupt nicht die Absicht, nach Deutschland zurückzukehren. Sie hatte abgeschlossen mit Deutschland. Die Familie war ja verjagt worden aus Zirndorf, einem kleinen Städtchen bei Nürnberg. Und meine Mutter ist Zeit ihres Lebens nicht mehr dorthin zurück. Ich habe das oft sehr bedauert, weil ich sagte, zeig mir doch mal, wo ihr gelebt habt und was es noch gibt und wo du zur Schule gegangen bist. No way, sie wollte da nicht hin. Einer ihrer Onkel war Jakob Wassermann, der Schriftsteller, und der schon sehr früh, sehr prophetisch ein Buch geschrieben hatte in den 20er Jahren, wo er sagte, also wo er fast das Schicksal vorhergesehen hat, dass es dann auf die Juden zukam, in dem Buch »Mein Weg als Deutscher und Jude«. Also meine Mutter hatte mit Deutschland abgeschlossen und nachdem mein Vater dann auch gestorben war, ist sie ein paar Jahre später dann auch nach Frankreich gegangen. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, die meisten Juden dieser Generation wollten nur vorübergehend in Deutschland bleiben, Geld verdienen. Deutschland war ein Transitland, sie lebten unter den Deutschen, aber nicht mit den Deutschen und wir lebten mit dem gepackten Koffer, das ist richtig, ja.
Wie es Ihnen mit diesem Leben auf dem gepackten Koffer ging und inwiefern das mit dem Roman, den Sie letzten Endes geschrieben haben, zu tun hat, darüber sprechen wir gleich. Sie waren zu der Zeit Jugendlicher und da findet man dann oft in der Musik doch das, was man so um sich herum vermisst. Jetzt erstmal ein Musiktitel, der auch ganz viel mit Ihrer Jugend zu tun hat. Sie haben sich da Norwegian Wood von den Beatles rausgesucht. Warum?
Erstmal war ich ein großer Beatles-Fan, bin ich auch nach wie vor noch, also das ist ja unabhängig vom Alter. Die Beatles waren, glaube ich, im Leben der Jugendlichen damals ein ganz gewaltiger Einschnitt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war plötzlich Freiheit, das war Anderssein, das war also die musikalische Form, sich abzulösen von der Elterngeneration. Also für mich jedenfalls viel intensiver als Bill Haley oder Elvis Presley. Und Norwegian Wood war so ein Schmusestück, ja, so da erinnere ich mich eben an die ersten Partys, die man hatte und die ersten scheuen Küsse, die man austauschte. Und deswegen ist es immer eine sehr angenehme Erinnerung.
Das waren die Beatles mit Norwegian Wood. Gewünscht hat sich das der Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller Michael Bergmann. Er ist heute mein Gast in Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Gastgeberin ist Tanja Küchle. Michael Bergmann, Sie haben gesagt, die Beatles haben Ihnen geholfen, sich abzulösen von den Eltern. Es war keine einfache Zeit, das haben Sie vorhin angedeutet, in der man auf gepackten Koffern gelebt hat, in einem Umfeld, in dem einem immer gesagt wurde, wir wandern aus und dann ist es aber nie geschehen. Wie ging es Ihnen damit?
Ja, also ich glaube, es war gerade für jüdische Jugendliche meiner Generation ein zusätzliches Problem, dass die Eltern, die den Krieg überlebt hatten, ja ihre ganze Kraft und ihre ganze Hoffnung in die Kinder setzten. nicht? Und da war natürlich jede Enttäuschung doppelt groß. Also man hatte einfach eine Riesenverantwortung und es klang immer hinten mit, siehst du, dafür habe ich überlebt, ja. Also im Grunde genommen ist man mit gepackten Koffern und einem Bündel schlechten Gewissen groß geworden.
Haben Sie darum diesen Roman geschrieben, Die Teilacher?
Ach nein, der Grund, warum ich den geschrieben habe, ist, weil ich ein Denkmal setzen wollte, diesen Leuten. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt nicht darüber schreibe und wenn ich nicht solche Figuren wie David Beermann wieder zum Leben erwecke, dann geraten die in Vergessenheit. Also das war eigentlich so, es klingt ein bisschen pathetisch, aber das war der Grund.
Bis Sie Ihren Roman geschrieben haben, hat es ja noch eine Weile gedauert. Mit Mitte 60 haben Sie diesen Roman geschrieben, mhm. Das ist ein spätes Debüt. Mhm. Warum haben Sie die so lange gebraucht?
Ja, also das hat verschiedene Gründe. Aber es hat auch mit dem Altwerden zu tun. Also das klingt jetzt ein bisschen frech, wenn ich das sage, aber ich glaube, man muss nachts zweimal auf die Toilette gehen, um zu wissen, was es bedeutet, alt zu werden, nicht? Und so ist es jetzt bei mir, dass ich jetzt eigentlich, wo ich eben 66 bin, viel eher verstehe, was es bedeutet, älter zu werden, nicht? Wenn die älteren Leute sagen, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie das ist, älter zu werden, dann denkt man, ach klar, kann ich mir das vorstellen. Ich meine, es ist so wie jetzt, nur dass ich halt ein bisschen älter bin. Aber es ist schon was anderes. Also manchmal bedauere ich das, dass ich diesen Roman so spät geschrieben habe, Die Teilacher. Auf der anderen Seite wäre er so nicht geworden, wenn ich ihn früher geschrieben hätte.
Was wäre anders gewesen vielleicht?
Ja, der Blick auf die Figuren wäre anders gewesen. Also der Erfahrungsschatz wäre ein anderer gewesen. Man kann sowas, glaube ich, auch nur schreiben, wenn man so ganz bestimmte Erfahrungen gemacht hat, wenn man zurückblicken kann. Und wenn man so mitten im ja noch jugendlichen Lebensprozess steht, dann kann man natürlich ganz großartige Romane schreiben, so wie Fänger im Roggen oder so. Aber trotzdem kann man, glaube ich, sowas wie Teilacher erst schreiben, wenn irgendwas Bestimmtes im Leben abgeschlossen ist.
Und was haben Sie damit abgeschlossen?
Ja, ich habe eigentlich mir selbst einen Wunsch erfüllt. Ich bin ein bisschen traurig, einerseits, dass dieser Roman so spät auf den Markt gekommen ist, weil ich das meiner Mutter noch gegönnt hätte, diesen etwas überschaubaren, aber doch relativen Erfolg dieses Romans noch zu erleben. Sie wäre stolz gewesen auf mich. Das macht mich ein bisschen traurig, denn ich glaube nicht, dass sie irgendwo auf einer Wolke sitzt und jetzt runterguckt. Da bin ich pragmatisch. Aber auf der anderen Seite genieße ich eigentlich jetzt diese Zeit. Also Abschluss heißt eigentlich, ich arbeite ja nach wie vor als Drehbuchautor und kann eben auch vom Romanschreiben ehrlich gesagt auch nicht leben. Ich muss weiter. Ich bin wie ein Cowboy, der in den Stiefeln irgendwann sterben wird. Und ich werde wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens Drehbücher schreiben, weil ich das auch gerne tue. Aber es ist irgendwie eine andere, man wird anders wahrgenommen als Buchautor, als Drehbuchautor. Ja, als Drehbuchautor, da ist man nur der Pulverkaffee und die anderen ja, gießen das Wasser rein und machen die Milch rein und machen dann irgendwas draus. Aber hier ist man irgendwie schon ein fertiges Produkt. Ein Roman ist einfach, hat eine andere Wertigkeit.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie werden weiter Drehbücher schreiben. Sie haben viele Drehbücher geschrieben, viele Filme produziert und Regie geführt. Auf eine Fülle von kreativen Arbeiten können Sie da zurückblicken. Angefangen haben Sie aber als Journalist bei der Zeitung, als junger Mann. Warum sind Sie damals zur Frankfurter Rundschau gegangen?
Aus einem ganz einfachen Grunde. Meine Mutter war sehr eng befreundet mit Frau Rudert, der Witwe des Gründers der Frankfurter Rundschau. Und ich hing rum. Ja, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Studieren hatte ich keine Lust. Also es war irgendwie eine merkwürdige Zeit. Und meine Mutter sorgte sich. Und da ich schon immer gut geschrieben habe, Aufsätze natürlich, ja, hat sie gesagt, geh doch zur Zeitung. Und das fand ich spannend. Und dann habe ich da eine richtige Lehre gemacht bei der Rundschau. Die war üblicherweise 3 Jahre, aber wenn man gut war und ne, fleißig und sich ausgezeichnet hat, dann konnte man das verkürzen. Das habe ich dann gemacht und habe dann noch ein Jahr so ein Redaktionsvolontariat gemacht und kam zum Film mehr oder weniger zufällig, weil ich nämlich einen Bericht über Dreharbeiten gemacht habe und dann in einem Studio landete und so fasziniert war davon, dass ich gefragt habe, ob ich da einen Job bekommen kann.
Was hat Sie daran so fasziniert?
Es ist schwer zu sagen. Also ich mochte, glaube ich, diesen Geruch, ja, wenn dieser Staub vor den Scheinwerfern verbrennt. Das hat so einen ganz bestimmten merkwürdigen Geruch, der mich wirklich fasziniert hat. Also jedes Mal, auch heute, wenn ich noch ins Studio gehe, ist es dieser spannende Geruch. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Und ich habe natürlich die Leute beobachtet im Studio und fand das ganz toll. wie ein Kollektiv ein Produkt herstellen kann. Das hat mich wirklich fasziniert. Und wie sich Fantasie plötzlich in Realität verwandelt.
Auf eine andere Weise als in dem Roman, aber letzten Endes doch mit demselben Ergebnis. Mhm. Sie erzählen Geschichten und ich habe den Eindruck, das tun Sie gerne. Ich habe mich sehr an Ihrer Fabulierkunst erfreut. Was ich mich allerdings dann gefragt habe, als ich Ihre Biografie oder eigentlich müsste man sagen Filmografie angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass viele öffentlich-rechtliche Serien eigentlich von Ihnen stammen oder Sie damit was zu tun haben, mit Polizeiruf 110 zum Beispiel oder Hallo Onkel Doc, das kenne ich. Und natürlich Otto, der Katastrophenfilm. Mhm. Was mir dazu eingefallen ist, Otto und Ihr Roman, die Teilacher, haben beide sehr viel mit Humor zu tun. Oder gibt es da eine ganz andere Verbindung oder gibt es eigentlich gar keine?
Doch, also wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich überwiegend lieber Komödien schreiben. Ich glaube, dass mir das besser liegt, nicht? Aber man kann es sich manchmal nicht aussuchen. Und deswegen habe ich nämlich auch vor kurzem Soko Wismar und solche Sachen geschrieben, also Krimis und eben diesen Polizeiruf und auch mal so ein Unterverdacht für Senta Berger. Aber im Großen und Ganzen ist Komödie eigentlich schon mein Ding.
Der Humor ist Ihnen also das Wichtigste, egal in welchem Medium. Beides, Drehbücher und Romane, wollen Sie in Zukunft weiterschreiben.
Ja.
Dass Sie damals zum Film gekommen sind, war ein Zufall, haben Sie erzählt. Wie kam es denn dazu, dass Sie Ihren ersten Roman, Die Teilacher, geschrieben haben?
Diesen Roman habe ich geschrieben, weil ich ihn im Kopf schon geschrieben hatte. Ich bin jeden Morgen wach geworden und hab diesen Roman geschrieben, bis meine Frau zu mir sagte, Mensch, jetzt geh doch an den Computer und schreib das alles auf, denn du wirst es vergessen. Nicht? Ich habe ganze Szenen vor mir gesehen und viele sagen, dass dieser Roman sehr filmisch ist. Das ist ja auch ohne Frage. Und natürlich ist im Hintergrund immer die Hoffnung und der Gedanke, dass das mal ein Film werden könnte. Und es sieht auch ganz gut aus, dass dem so ist. Ja, also Komödie ist schon meine Sache. Und da ist es eigentlich unwesentlich, ob es ein Roman ist oder ein Drehbuch.
Sie haben Ihren Debütroman, Die Teilacher, Ihrem Sohn und Ihrer Frau gewidmet. Wortwörtlich haben Sie geschrieben, für meinen Sohn Emanuel, dem ich zeigen wollte, woher ich komme, und für meine Frau Anke, die mir zeigte, wohin ich will. Wie hat Ihre Frau die Richtung in Ihrem Leben verändert?
Ja, sie hat das enorm verändert. Sie ist im Gegensatz zu mir, ich bin ja eher ein Luftmensch, ist sie eine geerdete Person. Sie hat immer wieder gesagt, denkst du nicht, wir sollten mal heiraten? Und dann habe ich immer gesagt, wer nimmt uns denn noch? Und nachdem wir 25 Jahre zusammen waren, haben wir im letzten Jahr geheiratet. Jetzt kann ich das ja öffentlich machen. Und sie war es eigentlich, die mich, und sie ist es auch nach wie vor, die mich mit der Nase auf Sachen stößt, die ich selbst eigentlich gar nicht sehe. Und ich schreibe ja auch einiges mit ihr gemeinsam und das macht auch sehr viel Spaß. Also sie hat mich gemacht, kann ich sagen.
Und Sie haben zusammen einen Roman geschrieben, Die Ärztin, historischer Roman über die erste Ärztin in Deutschland, 1725.
Ja, in Preußen.
Und das bringt uns zum nächsten Musikstück, das Sie ausgewählt haben, der Kanon in D-Dur von Johann Pachelbel. Ein wunderschönes, ziemlich bekanntes Stück und mit dem verbinden Sie etwas ganz Besonderes, nämlich?
Ja, dass wir uns das immer angehört haben, während wir diesen Roman geschrieben haben und der war irgendwie unsere Brücke in diese Zeit. Ja, also man konnte sich in diese Zeit versetzen und es ist ein klassisches Gänsehautstück, finde ich.
Das Orpheus Chamber Orchestra spielte den Kanon in D-Dur von Johann Pachelbel. Ausgesucht hat sich das mein heutiger Doppelkopfgast hier in HR2 Kultur, der Filmemacher und Schriftsteller Michael Bergmann. Gastgeberin ist Tanja Küchle. Ihr Roman heißt Die Teilacher, ist 2010 im Arche Verlag erschienen und für 20 Euro erhältlich. Ein spätes Debüt, mit dem Sie jetzt auf Lesereise waren, unter anderem auch in Israel, in Jerusalem und Tel Aviv. Welche Reaktionen haben Sie dort auf Die Teilacher, auf Ihren Roman bekommen?
Ja, also Israel ist ein sehr schwieriges Land, ein sehr schwieriger Markt. Im Publikum waren überwiegend ältere deutsche Juden, die das eben auch im Original verstehen. Ich habe das ja auf Deutsch gelesen. Und die jugendlichen Israelis interessieren sich sehr für Deutschland. Sie interessieren sich vor allen Dingen sehr für Berlin und für das neue Deutschland. Sie interessieren sich relativ wenig für Holocaust-Geschichten, um das jetzt mal so zusammenzufassen, obwohl mein Buch ja keine Holocaust-Geschichte ist. Es geht ja um Geschichten, die nach dem Holocaust spielen. Aber das ist für die jungen Israelis, sind das immer Opfergeschichten. Und sie sehen sich eigentlich eher als Gewinner. Und interessieren sich sehr für moderne deutsche Literatur, relativ wenig für Historie. Das hat mich ein bisschen verwundert. Dazu kommt noch, dass mein Buch ja sehr viel jiddische Elemente hat und viele jiddische Ausdrücke hat. Und das Jiddische ist für die jungen Israelis die Ghetto-Sprache. Das heißt, sie sind eigentlich unangenehm berührt von sowas. Ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder ändert. Das ist ja immer so. Das war in unserer Jugend auch so, dass wir Dinge aus der Elterngeneration nicht mochten und heute plötzlich wieder toll finden. So wird es vielleicht auch mal kommen. Im Augenblick ist es eben so, dass es schon sehr schwierig ist, zum Beispiel einen israelischen Verleger für das Buch zu finden.
Also die jungen Menschen in Israel haben wenig Verständnis dafür und sehen darin eher eine Niederlage. Wie ging es denen, Älteren, der Generation vielleicht, die Erlebnisse von Onkel David und den anderen Teilachern geteilt hat?
Ja, also die waren sehr interessiert, diese vielen, wirklich zahlreichen Zuhörer, die ich in Jerusalem und in Tel Aviv hatte. Das ist auch bei den Diskussionen mit den Leuten deutlich geworden. Die haben sich sehr dafür interessiert. Aber es taucht immer wieder die Frage auf, wieso sind die Leute geblieben? Wieso konnte man in das Land der Mörder überhaupt gehen, zurückkehren oder, wenn man Ostjude war, überhaupt zuerst einmal dorthin gehen? Diese Frage war immer im Raum, aber das Buch beantwortet diese Frage ja auch. Denn den Leuten, die zum Beispiel aus Polen kamen, ging es nach dem Krieg in Polen noch viel dreckiger, denn der Antisemitismus war so offensichtlich in Polen, dass sie lieber nach Deutschland gegangen sind, insbesondere in die amerikanische Besatzungszone.
Und geblieben sind sie ja dann auch. Ja. Warum?
Ja, das ist auch eine Frage, die immer wieder ja mit Problemen behaftet ist. Warum sind sie geblieben? Also ich kann das nur am Beispiel meiner Eltern festmachen. Mein Vater wurde krank, der starb dann Ende der 50er Jahre. Mein Onkel David und meine Mutter haben dann das Geschäft übernommen. Meine Mutter war keine so geniale Geschäftsfrau und gemeinsam mit Onkel David gelang es ihnen auch, das Geschäft zu ruinieren. Aber man hatte sich schon eingerichtet, man hatte sich etabliert und ich hatte deutsche Freunde und man ist schon geblieben, nicht? Und so sind ja sehr, sehr viele Leute geblieben. Man darf ja auch nicht vergessen, Deutschland war eben nicht mehr das Deutschland der Nazis. Deutschland hatte sich verändert. Es gab das Wirtschaftswunder, es gab die NATO. Also Deutschland war eingebunden in das westliche Bündnis. Es gab gute Verbindungen auch nach Israel. Es wurden die diplomatischen Beziehungen zu Israel hergestellt. Also es war eine Aufbruchsstimmung und im Grunde genommen auch dann irrelevant, wo man lebte. Man hatte nur, wenn man ins Ausland fuhr, ich zum Beispiel zu meiner Verwandtschaft nach Paris, immer ein schlechtes Gewissen, dass man in Deutschland lebte. Und das habe ich interessanterweise heute auch noch. Also der Taxifahrer in Tel Aviv, der mich zum Flughafen brachte und mich fragte, woher ich komme, dem sagte ich aus der Schweiz. Ich weiß auch nicht, warum.
Wo ist denn Ihre Heimat? Sie leben ja in Hamburg und in Lardier in der Provence in Südfrankreich. Mhm. Wo fühlen Sie sich zu Hause oder haben Sie sich womöglich in Israel auf der Lesereise ein wenig zu Hause gefühlt?
Das kann ich eigentlich so nicht sagen. Also ich war lange nicht mehr in Israel und es hat mich schon fasziniert, wie speziell Tel Aviv sich entwickelt hat. Ich habe einen Freund in Israel, der sagt immer, die Heimat ist da, wo man sich über die Beamten ärgert. Ich habe eigentlich keine spezielle Heimat. Also ich habe Heimatgefühle. Ich war jetzt in New York und habe dort auch Heimatgefühle, obwohl mich mit der Stadt ja auch nicht viel verbindet, außer dass meine Halbschwester dort lebt, also aus der ersten Ehe meines Vaters. Ich bin da eigentlich ganz zufrieden in meiner Heimatlosigkeit. Heimat ist irgendwas, ist ein wunderbarer Begriff und das ist ja ein Begriff, den es wirklich nur im Deutschen gibt. Aber ich glaube, Heimat ist etwas, was man im Herzen trägt. Heimat ist ein Phantom, ist eine Chimäre, ist ein Traum.
Fühlen Sie sich heute, ich meine, es ist ja merkwürdig eigentlich, auch wenn man über deutsch-jüdische Beziehungen spricht. Das eine handelt von einer Religion, das andere von einer Nationalität. Trotzdem möchte ich Sie das fragen. Fühlen Sie sich heute eher deutsch oder jüdisch?
Ja, ich muss da einen Moment nachdenken, aber ich fühle mich schon eher jüdisch. Ja, also jüdisch nicht im Sinne der Religion. Ich mache schon einen Unterschied zwischen der Religion als Jude, weil ich nicht gläubig bin, aber ich bin jüdisch im Sinne von Jüdigkeit, sage ich mal.
Und die beinhaltet was?
Die beinhaltet, ja, die Art und Weise, auf das Leben zu schauen, die Art und Weise, mit dem Leben umzugehen, Dinge ja nicht so ernst zu nehmen, gnädiger zu sein mit dem, was so um uns herum passiert. Also das ist für mich das, was ich so in der Kindheit und Jugend aus dem Elternhaus erfahren habe.
Sie haben sich mit Ihrem Debütroman eine Geschichte von der Seele geschrieben, die Sie lange beschäftigt hat. Ist die Familiengeschichte jüdischer Handelsvertreter in Frankfurt damit beendet oder können wir uns auf einen Nachfolger von Die Teilacher freuen?
Ja, das kann man. Das kommt ganz genau am 5. September raus, auch wieder bei Arche. Zur gleichen Zeit übrigens mit dem Taschenbuch Teilacher, das bei DTV auch im September erscheint. Das ist der zweite Teil, aber man kann ihn eben auch lesen, ohne den ersten Teil zu kennen. Das ist ein unabhängiges Stück, aber es hat natürlich viel mit den Figuren zu tun, die im ersten Teil vorkommen. Aber es spielen andere Figuren an der Rampe, die im ersten Teil im Hintergrund sind. Und es heißt Machleukes, auch so ein schwieriger Begriff. Ja, also nach Teilacher kommt jetzt Machleukes. Machleukes ist der jiddische Begriff für Zoff, Ärger, Trouble, Probleme. Ja, also wenn jemand Machleukes hat, dann geht es ihm einfach nicht gut.
Wir haben heute viel über Sie erfahren, Michael Bergmann, auch durch Ihren Roman, der sehr viele biografische Anteile enthält. Im Roman ging es viel um das Jiddische, um den Humor, der sehr wesentlich ist, wenn sich die Teilacher Geschichten erzählen, wie sie jemanden über den Tisch gezogen hat oder wer welchen Witz erzählt. Mithin gibt es einen typisch jüdischen Humor, kann man sagen. Das, soweit waren wir auch.
Ja, das stimmt. Gar keine Frage.
Und so endet auch Ihre Geschichte damit, des Romans, dass David Bergmann, ich wollte schon Bergmann sagen, ne? Die Verwechslungsgefahr ist gegeben, dass David Bergmann an seinem Grab wahrscheinlich noch einen ziemlich guten Witz erzählt hätte. Jetzt möchte ich Sie bitten, am Ende dieses Doppelkopfs in HR2 Kultur uns noch einen Witz zu erzählen, bevor wir die letzte Musik hören.
Ja, ein Witz, den ich jetzt in Israel gehört habe. Ein alter Jude betet vor der Klagemauer in Jerusalem und es kommt so ein Team von CNN und die machen Interviews mit den Leuten, mit den Gläubigen, die dort beten, und so fragen sie auch diesen alten Herrn, wie lange beten Sie denn schon hier? Und er sagt, ich bete hier schon 50 Jahre. Und dann sagt die Reporterin, darf ich Sie mal fragen, was Sie beten? Sagt er, ja, ich bitte Gott darum, dass wir zum Beispiel Frieden haben mit den Palästinensern, dass wir Frieden haben auf der ganzen Welt. Ich will, dass meinen Kindern gut geht und dass aus meinen Enkeln was wird. Ja, und sehen Sie denn irgendwelche Erfolge? Ach, sagt der alte Mann, wissen Sie, manchmal habe ich das Gefühl, ich rede gegen eine Wand.
Zu diesem einsamen Mann an der Klagemauer passt unsere Schlussmusik jetzt eigentlich auch ganz gut. Only the Lonely von Roy Orbison. Warum haben Sie sich dieses Lied ausgesucht?
Ja, der erinnert mich an meine Zeit, als ich hier in Frankfurt Pizzas ausgefahren habe, kurz nachdem ich den Führerschein hatte. Und das war so eine Musik, die immer nachts im Autoradio lief und die man so mitsingen konnte. Und ja, das war eine Musik, die mich wegtrug nach Amerika. Und ja, ich fand und finde Roy Orbison einfach ein super Sänger.
Wir haben in dieser knappen Stunde viel über Sie erfahren, Michael Bergmann, den Hoffnungsträger, den seine Eltern im Internierungslager gezeugt haben und der in Frankfurt in einer großen jüdischen Händlerfamilie aufgewachsen ist und diese Geschichte aufgeschrieben hat. Michael Bergmann, heute sind Sie Drehbuchautor, Produzent und Schriftsteller. Ihr erster bewegender Roman heißt Die Teilacher. Ich denke, er tilgt einen weißen Fleck im Bewusstsein vieler Menschen. Ich jedenfalls weiß erst jetzt, wie sich die jüdischen Vertriebenen als Handelsvertreter nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt eine neue Existenz aufgebaut haben. Jetzt hören wir Only the Lonely von Roy Orbison, ein Lied, das Sie sich gewünscht haben und das wahrscheinlich auch viele unserer Hörer in ihrer Jugend begleitet hat. Vielen Dank, Michael Bergmann, dass Sie heute mein Gast waren, hier in Doppelkopf in HR2 Kultur.
Ich bedanke mich.
Gastgeberin war Tanja Küchle. Dum, dum, dum.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.